jetzt mal off the record, ne, Gatto?
Oh ja, das habe ich am liebsten.
Nee, jetzt mal ehrlich. Ey, wenn man denkt, dass die Leistung jetzt, das 7-1, Katastrophe, ne, für mich, wirklich. Also muss ich gleich nochmal politisch korrekt formulieren, aber ey, so steigst du definitiv nicht
ab. Ja.
Wann spielt diese Mannschaft? Nee, ich hätte der Mannschaft, kannst nicht machen, ne? Ich hätte einen Straftraining verteilt.
Wegen des Eintors.
Ja, wann will die zu Null spielen, die Mannschaft? Und ey, ich habe doch jetzt hier im Podcast, also muss ich gleich nochmal, ne, ich hoffe, du hast noch nicht auf Aufnehmen gedrückt, aber ey, das muss ich gleich nochmal erklären. Ich habe doch jetzt hier im Podcast 100-mal erklärt, dass die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren aufsteigt und nicht die meisten schießt. Die Jungs checken es nicht. Naja, egal.
Okay,
Abfahrt. Lass gleich loslegen.
Ja. Abfahrt. Normalerweise würde jetzt das Intro kommen, Kai, aber es verändert sich hier ein bisschen was im Podcast. Nicht nur Bones ist weg, sondern eventuell auch ein, zwei Informationen, die im Intro sind, werden auch anders. Weißt du noch nicht, Kai? Weiß nur ich, aber dazu nächste Woche oder übernächste Woche mehr. Das nur als kleiner Teaser. Plus, ich glaube, Bones Name ist auch noch im Intro drin, ne? Können wir es direkt komplett überarbeiten. Trotzdem, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV!
Meine Frau!
Das gehört natürlich dazu.
Okay.
Wir sind heute zu zweit da. Kai und ich, Gato Muchel, ist in den USA gefühlt gerade aufgestanden, denn er hat gestern gepostet bei uns im WhatsApp-Chat, dass er HSV zum Frühstück guckt. Und HSV hat ja um 18 Uhr gespielt. Ich würde doch eher sagen, erst an der West Coast. Also, keine Ahnung, 9 Stunden Zeitverschiebung wäre 9 Uhr morgens. Auf jeden Fall ist er schon wach. Ist eine Woche noch unterwegs. Nächsten Montag ist er dann wieder dabei. Und ja, Bones ist raus, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt. Er hat leider Schluss gemacht mit uns. Aus Prioritätsgründen. Oder aus, weiß ich nicht. Auf jeden Fall.
Vielleicht ist er in der ersten Liga wieder dabei.
Ja, mal gucken. Vielleicht könnten wir mal so einen vierten nochmal gebrauchen, ne?
Ja, ich denke mal, wir werden den Markt sondieren.
Wir werden mal ein bisschen screenen, oder falls
bewerbt einer. Euch gerne.
Ja, falls einer von euch Bock hat. Oder
immer wieder einen anderen.
Wie bitte?
Oder wir immer wieder einen anderen. Heutzutage Modern Family.
Dass ja.
Immer mal wieder ein neues Gesicht hier reinschneit.
Immer mal so ein Experte. Oder eigentlich ist Konstanz ja ganz gut. Man bräuchte dann tatsächlich aber. Irgendwas, entweder echt so ein Zahlen-Nerd, so ein bisschen so ein Bones mit Wahrheitsgehalt.
Wir brauchen jemand, der nochmal anders ist als wir, ne?
Ja, oder irgendeine andere Meinung, oder irgendwas Erfrischendes, ne? Also nochmal so ein, das sehe ich auch. Na gut, wir werden mal irgendwann Ausschau halten. Oder falls ihr Ideen habt und es nicht selber machen wollt, schickt uns gerne mal eine Nachricht bei Instagram. Was war los? Es war relativ viel los. Kai, ich guck mal, was. Also erstmal haben wir 7-1 im Pokal gewonnen. Mhm. Das haben wir ganz, ganz lange nicht. Ich erinnere mich noch, erste Runde war immer so, ob wir das überleben, weiß ich auch nicht so ganz. Und so richtig hoch gewonnen haben wir auch nicht. Dann die Schwierigkeit, wir haben uns ja immer tendenziell gegen die Kleineren schwer getan und nicht gegen die Größeren. Und erste Runde war meistens dann auch irgendjemand Kleines. Da können wir schon mal einen Haken hintermachen, besprechen wir aber gleich nochmal.
Okay.
War am Wochenende, gehen wir da mal so ein bisschen chronologisch vor. Erstmal war ich in der Stadt am Samstagmorgen und hab da eigentlich echt, da hat BVB, hat ja gegen Lübeck gespielt, gegen Phoenix Lübeck. Und die durften ja nicht in das Stadion von VfL Lübeck, glaube ich, ne, weil irgendwie Konkurrent ist. Und da waren wenig überraschend dann doch sehr, sehr viele Dortmunder da. Wir sind alle gespannt, ob die Sticker noch da sind von Muchel auf der Südtribüne bei uns. Und da habe ich ganz cool, Kai, da habe ich kurz an dich gedacht, weil ich dachte, ach guck mal, schade, ich habe eine Tochter, es kann natürlich auch so werden, aber vielleicht doch eher nicht. Du hast ja einen Sohn und da hat man über den Rathausplatz wirklich so gesehen, da war ein Dortmund-Fan, weiß nicht, ein Vater mit seinem Sohn, der war dann so 15 Jahre alt und man hat wirklich gesehen, so, die haben zu zweit jetzt gesagt, komm, wir fahren jetzt mal von,
das ist ein geiler Anlass,
ne, Dortmund oder wo auch immer nach Hamburg, machen mal ein Vater-Sohn-Wochenende und der Vater, der hat gestrahlt im Gesicht und hat den Sohn dann irgendwie gezeigt, guck mal, hier ist irgendwie das Rathaus, da ist das und hatten irgendwie ein Getränk beide in der Hand, also ich glaube auch nicht alkoholisch und beide mit Trikot und ich dachte nur so, ach guck mal, es war so süß, die so beide so nebeneinander zu sehen und haben sich irgendwie gut verstanden und es war irgendwie ein richtig cooler Tag. da dachte ich, ist ja gar nicht mehr so lange hin bei dir und bei Muchel, dass man das auch mal machen kann. Ne?
Ja, und das Besondere ist ja, deswegen hatten wir, glaube ich, schon mal thematisiert, dass Dortmund da wirklich extrem viele junge Fans auch neu dazugewonnen hat, weil Dortmund ja eben auch so eine erfolgreiche Saison hatte. Jetzt vielleicht nicht in der Bundesliga, aber in der Champions League. Und die Kinder natürlich, das Thema Erfolgsfan ist mir dazu negativ aufgegriffen. Ist ja auch toll, dass eine deutsche Mannschaft diese Erfolge hat international. Und da sind eben extrem viele BVB-Fans jetzt dazugekommen, weil auch der Vater mit seinem Sohn jetzt hier nach Hamburg fährt. Und es war ja klar, dass Dortmund 99 von 100 Spielen gegen Phoenix Lübeck gewinnt oder sogar 100 von 100. Mhm. Und dementsprechend sind natürlich dann auch die BVB-Anhänger immer doppelt glücklich. Ja, kommst in eine schöne Stadt, gewinnst relativ deutlich und klar, hast eine tolle Mannschaft und hast international auch riesen Ansehen gehabt, ne, letzte Saison.
Ja, das zieht auf jeden Fall neue Fans, aber ich bin trotzdem überrascht, trotz zweiter Liga sind wir ja so beliebt wie noch nie, der HSV, also irgendwas müssen wir auch richtig machen, das ist schon mal positiv. Dann ging der Samstag weiter und auf einmal sehe ich eine Insta-Story bei uns, worauf wir relativ viele Fragezeichen bekommen haben. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sie auch gesehen hat. Junge, mach es nicht. Großes J, dann Unge.
Ich dachte schon, oh, was kommt jetzt? Aber wir haben ja oft die Kategorie diverse. Aber die ist ja. Der Instagram-Account hat gebrannt.
Also. Großes M und dann Ach und S nicht. Und dann hinten war, als wo die Nummer ist, beim Trikot BC. Und ich schon so, okay. Es war eine Anspielung tatsächlich auf Jonas Meffert.
Hintergrund war, dass die Redaktion unseres Podcastes, also die HSVMF-Redaktion, herausgefunden hatte, dass sozusagen Jonas Meffert auf dem Sprung nach zu Tim Walter ist. Was bei mir, also als ich darüber informiert wurde, dass er eben auch schon zum Teil sich bei Freunden in Hamburg verabschiedet hatte und die Quellen relativ seriös sind, habe ich gedacht, Win-Win. Guter Spieler, aber Transfers nach England sind natürlich immer auch etwas teurer, also kommt ein bisschen mehr Geld in die Kassen und ich bin eben, für mich ist der jetzt nicht so unersetzbar wie Heuer Fernandes, Robert Latzel oder andere Spieler in der Mannschaft.
Dieser Post scheint einiges in Aufruhr gebracht zu haben, denn die Presse hat mich tatsächlich angerufen. Ja. Die Zeitung. Ich bin nicht rangegangen, weil ich das jetzt auch nicht firsthand die Infos hatte. Sondern unsere
Redaktion
das herausgefunden hat. Aber ich dachte, ach guck mal, so weit ist es schon, dass wir sind ja eigentlich keine Newsseite oder sowas, die sofort dann irgendwas, aber da hat dann die Presse verfolgt dann doch unsere Insta-Story und auf einmal habe ich einen Anruf in Abwesenheit und ich dachte, ach guck mal, also die Nummer, ja, kenne ich. Rufe ich da zurück, weswegen könnte es sein, Insta-Story. Nee, weil ich da ein bisschen schwammig unterwegs war, habe ich dann nicht zurückgerufen, aber die haben das dann ja ein paar Stunden später hat ja das Abendblatt und die Bild-Zeitung, die Mopo, das dann alle aufgenommen. Vielleicht auch alle komplett falsche Fährte, vielleicht nur falsch aufgrund jetzt unserer Insta-Story oder sie haben auch noch weitere News, I don't know.
Wobei ja unsere Redaktion ja auch schon relativ weit fortgeschritten war mit das Reis sozusagen in Hamburg bleibt. Es kann immer noch, das Blatt kann sich immer wenden, aber Stand jetzt ist eben, bleiben wir nach eingehenden Informationen dabei, dass er den HSV nicht verlassen wird. So die Aussage zumindest aktuell seiner Berater.
Unser Investigativ-Redaktion-Team Tür F. Und ich habe auch erst gar nicht gecheckt, dass B und C am Rücken und dann war so, B für 2, C für 3, Meffert hat die 23. Okay. Es war auf jeden Fall ein Rätsel, kam ganz viele Fragezeichen, ich hatte auch wahrscheinlich auch Fragezeichen drauf geantwortet. 1, 2 haben es dann aber auch sofort gecheckt. Herrlich, was der HSV erneut wieder hergibt.
Ich habe da aus der Gerüchteküche auch nochmal eine Geschichte.
Ah, schön, immer her
die,
damit.
Machen wir das Gerücht, gebe ich dann später im Podcast preis und dann würde ich gerne nochmal drüber mit dir diskutieren.
Immer gerne, da bin ich komplett offen für alles. Dann brach der Sonntag an, 18 Uhr war das Spiel angesetzt und ich mache wieder Instagram auf und sehe, ach guck mal hier, eine neue HSV, meine Frau Story. Eigentlich ungewöhnlich, denn normalerweise mache ich die Stories immer. Und
oder die Redaktion.
Oder die Redaktion. Und auf einmal hat sich da jemand hingesetzt und hatte Bock mal auf was anderes. Die Redaktion.
Okay. Ach, du meinst die KI, vielleicht war die das selber oder die, meinst du was anderes?
Ja, es kam auf jeden Fall erfrischend viele, wie die KI das sieht und wie, keine Ahnung.
KI ist natürlich die Vermutung sehr nah, dass es KI sein könnte.
Könnte also sein.
KI mit A.
Ja.
Aber, okay.
Aber es war schön, Kai, es hat mich auf jeden Fall erfrischt. Wie die KI, nein, auf jeden Fall über Tim Walter, über Hürzeler, es waren gute News, die du da, die KI rausgehauen hat, das war gut. Wir haben dann HSV, wie man dadurch dann wieder ein, zwei Stories gemacht, unschwer erkennen kann, im La Bruschetta geguckt, wo dann ja auch immer ein, zwei ehemalige HSV-Spieler, wo man mal hier...
Achso, habe ich gar nicht erzählt, da warst du noch gar nicht da. Der Kellner kam da auch zu und so meinte, dass die paar Jungs, Selke, Jatta, die waren alle ein paar Tage vorher da und Tom Mickel und ein paar andere noch und die haben sich keinen reingestellt. Er war ganz enttäuscht, der Gastronom, meinte so, hey Jungs, ich spiele doch erst ein paar Tagen und hackt euch mal einen rein, dann das kann auch helfen. So, ne? Und dann waren die ganz vernünftig, professionell, finde ich gut, wir wollen ja hier auch am Ende des Tages noch seriös bleiben. Genau.
Ist vielleicht so geil,
hat sich der Ersatztorhüter hat ein paar Drinks genommen, aber der spielt ja auch nicht.
Ja, es ist, ich finde es immer herrlich, wie so ein, ich meine, er ist okay, der Italiener, ne? Ist jetzt nicht irgendwie high class, ist nicht low class.
Also, ich finde cool, also man kann gut Fußball
irgendwie gucken. Irgendwie ganz cool, so und wie dann der so.
Ist ja auch nicht immer high class. Ne? Ist
deine,
ja auch, der na, ist schon gut.
Ja, schon gut.
Ketter, ne?
Nee, also, es ist schon gut, aber ist manchmal auch 3 Euro zu teuer für das, was man auf dem Teller bekommt. Ja, aber
Gegend Hamburgs.
Ja, ist dann witzig, wie sich das dann noch bei den Profis so rumspricht. Mal, wahrscheinlich haben die keine Ahnung, dann fragen die wie im HSV, ja, wo kannst du denn Italienisch? Ja, okay, hier, da, Bruschetta, bla. Ich meine, sind wir auch selber deswegen irgendwie, aber es ist irgendwie witzig, dass dann die dann doch nicht, dass alle dann irgendwie zum ähnlichen Italiener dann immer pilgern. Aber es,
man kann ja auch mal sagen, ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr. Ich hoffe, ich störe jetzt niemanden mit der Ansage. Die Spielerfrauen sind ja auch sehr häufig da.
So, ja, das ist
auch, dort auch regelmäßig.
Herzlich willkommen.
Und ja, also La Bruschetta ist eine coole HSV-Ital, ja, ein cooler HSV-Italiener.
Immerhin positioniert er sich zum HSV. Ganz schlimm sind ja die Gastros, die irgendwie Hamburg, Fußball Hamburg sind und dann beides haben oder irgendwie sowas, ne? Also das kann ich immer, kann ich mal nicht
sagen. Übrigens eine BVB-Kneipe in Hamburg auch, habe ich letztens gesehen.
Echt?
Ich bin öfter dran vorbeigefahren.
Ja,
tatsächlich auf dem Weg zum Stadion. Auf der rechten Seite kurz da so,
ja, welch, also
Ende, wenn du Schlump rechts abbiegst,
ja, okay,
und dann immer Richtung Stadion fährst, irgendwann auf der rechten Seite.
Okay, von Schlump Richtung Stadion, ja, ja, ja. Interessant, interessant. Hamburg ist ja auch eine Weltstadt, muss man sagen. Dann ging's los, Anpfiff. Am Anfang haben wir da noch ein bisschen draufgehalten, Insta-Story-technisch, irgendwann war es wirklich so ein Trainingskick, ne?
Ja, also Aufstellung
vielleicht, ja.
Also muss man ja auch, weiß ich nicht. Ich,
absolut, sehr interessant.
Ich finde, dass Baumgart das gut gemanagt hat, im Nachhinein beim 7-1 immer leicht zu sagen, aber nein. Also sehr erwachsener, seriöser Auftritt. Königsdörfer vorne, der Mann der Stunde im Moment.
Startplatzgarantie gehabt.
Genau, für mich krass. Also ich warte ja nach wie vor brennend darauf. Also mich interessiert die Aufstellung im Moment extrem, weil, wie gesagt, Baumgart hat im Interview gesagt, er möchte mit zwei Spitzen spielen. Wenn es funktioniert, hat er recht gehabt. Wenn es nicht funktioniert, hat er es nicht hinbekommen. Deswegen, ich finde das immer geil. Da nimmt er sich geil in die Verantwortung. Ich bin ein Riesenfan von zwei Spitzen. Aber in diesem Spiel war es wieder nicht so weit. So, dann hat er Ferrei gebracht. Finde ich ein smarter Move. Der kam jetzt, hat ihn ja auch immer früh eingewechselt. Er hatte aber trotzdem, muss man auch fairerweise sagen, keinen Stammplatz aktuell. Macht ein super Spiel. Daumen doppelt hoch. Und dann hat er den jungen Balde gebracht, der das natürlich durch das Tor auch super gemacht hat, der das sich auch in meinen Augen durch die Leistung, durch die Einwechslung in der Liga sozusagen verdient hatte. Der hatte da, finde ich, einen sehr stabilen, robust, körperlich robusten Eindruck gemacht. Und er ist sowieso immer, ne? Also wer liebt es nicht, wenn Leute aus der Nachwuchsabteilung reingeworfen werden? Also bin ich sowieso, wird in meinen Augen immer noch viel zu wenig gemacht. Und dann unser Neuzugang, Hefti. Ich meine, man verpflichtet sie ja, damit sie auch mal von Anfang an spielen. Sonst, ich weiß nicht, Ergänzungsspieler finde ich immer schwer, da sollte man dann lieber auf die Jugend setzen. Und der hat auch von Anfang an gespielt. Also ich war...
Alle drei allerdings...
Genau, und sorry, ja. Immer die Gefahr, mach mir auch immer in die Hose, dass du dann so mit so einer kompletten 1B-Aufstellung spielst. Ne? Und auch Torwart, dass du dann den Torwart rausnimmst. Hertha hatte vorher gespielt mit einem B-Torwart, der direkt einen hin reingelassen. Da habe ich mir gesagt, bloß nicht. Also ich war sehr zufrieden mit der Aufstellung.
Geschuldet ein bisschen aufgrund von Verletzungen, denn Hatzika Dunic war verletzt, dafür ist dann Hefti reingekommen. Dompe nach wie vor noch verletzt. Also da wird es auch, der ist ein bisschen schon noch immer noch gehumpelt jetzt heute beim Training. Und Frey ist reingekommen, weil Elfhardli auch noch verletzt ist.
Achso, und Meffert hat gespielt, also war, ist noch beim HSV.
Er scheint noch zumindest gestern in Hamburg gewesen zu sein und nicht bei Tim Walter. Und übrigens diese 500.000 Euro, die da im Raum stehen, ist ja wohl eine Frechheit. Ne? Also da sehe ich aus England irgendwie dann schon so 1 bis 2, 3 Millionen irgendwie, die da über den Tisch laufen müssen. Frey hat seine Chance, eigentlich haben alle drei ihre Chance definitiv genutzt. Man hatte mit Meppen jetzt auch eher einen schwachen Gegner. Es wurde ja vorher schon irgendwie gesagt, so ja, also Meppen und dann ist da irgendwie Hexenkessel und da musst du dann erstmal bestehen.
War aber, ne? Also, war, also nicht spielerischen Hexenkessel, sondern die Fans, die Stimmung, also es war unfassbar, ne, was da auf der Tribüne abging. Also beide Vereine mit einer riesen Choreografie. Also das war schon beeindruckend wieder.
Auf dem Platz konnte Meppen das nicht so richtig rüberbringen, ja, HSV schon. Wir haben das relativ, oder konnten das relativ souverän runterspielen, sehr dominant, nicht zu hektisch, gewartet auf die Chancen. Und dann hatte man auch die Chancen, Meppen bestückt mit einem wirklich schlechten Torwart, also nicht nur wegen des Fehlers, den er gemacht hat.
Das war wirklich eine der, muss man, es tut mir auch wirklich leid, aber man muss ja fair sagen, das war eine der schlechtesten Torwartleistungen, die ich je im Fernsehen gesehen habe.
Ja,
also weil es ja nicht nur eins, also eigentlich so an diversen Toren, es waren schon diverse Fehler und dann am Ende noch der Vollflop. Ja, so, ne? Also das ist schon krass. Tut mir auch sehr leid für ihn, aber
es ist wie es ist.
Es ist wie es ist, ja.
Dafür haben viele getroffen, zum Beispiel Muhams Freistoß, weiß man nicht, ne? Wahrscheinlich ein Bundesliga-Torwart hätte den irgendwie.
Ja.
Gehalten, aber
gehalten, gefangen.
Wunderbar, da gilt natürlich umso mehr die Devise, Hauptsache relativ safe aufs Tor und Torwart-Eck ist, ne, also
Spielintelligenz,
smart.
Spielintelligenz, er weiß, da steht vielleicht ein verunsicherter Torwart rein, genau richtige Entscheidung.
Finde ich auch. Frey wurde Man of the Match, hat sich nochmal herausheben können von den anderen 10 HSV-Spielern, würde ich auch mal sagen, Kategorie Chance genutzt. Baldé hat getroffen in seinem ersten Spiel von Beginn an. Kann man auch irgendwie ein Stück weit einen Haken hintersetzen. Es wird auf jeden Fall nicht einfacher werden, die Aufstellung jetzt gegen Hannover zu nominieren. Zumindest die Startaufstellung, sofern denn Elfhardli, Hatzigatunic, der soll sowohl wieder zurückkehren. Elfhardli glaube ich auch eher, aber Dompe ist ein bisschen wackelig. Sofern die zurückkehren und dann einen Konkurrenzkampf auflösen könnten. Davy Selke wurde in der 55. eingewechselt. Da war ja auch noch so die Überlegung, na, spielt er vielleicht von Anfang an oder nicht. Aber er wird immer früher eingewechselt. Also ich denke mal, der sollte auch bereit sein für einen Startplatz. Hat auch direkt getroffen. Und dann hat auch noch Lukas Poreba gespielt. Der war auch wieder fit. Da, der wäre der Ersatz, wenn sollte Meffert wirklich wechseln, haben wir mit Poreba zum Glück wirklich einen sehr, sehr guten, wie ich finde, Ersatz. Also der hat das letzte Rückrunde sehr gut gemacht. Dann hast du, also sollte dann natürlich einer ausfallen von Elfhardli und Poreba, wenn er jetzt mit 2 Sechsern spielt, dann musst du irgendwie Reis hinten reinziehen, das geht auch noch. Also tendenziell könnte man auf Meffert verzichten, wäre aber trotzdem, würde ich es ungerne machen, da er dann eigentlich schon ein unangefochtener Stammspieler ist. Glatzel wurde eingewechselt, nachdem er davor nicht gespielt hat. Noah Katterbach hat mal und Moritz Heyer haben mal so ein bisschen Gnadenbesuch bekommen, würde ich mal sagen. Ne? Also die haben ein bisschen Spielzeit bekommen, was sehr gut für die Stimmung ist, sicherlich. Wir werden sehen.
Öztunali und Ramos erneut ohne Spielminuten.
Ja. Ist okay, aber auf jeden Fall eine Notiz wert. Jatta hat sich verletzt. Der könnte Hatzigatunic in die Verteidigung wieder zurückkehren. Hefti dann nach rechts hinten rücken. Also es gibt auf jeden Fall genug Lösungen. Ansonsten, was gibt's noch zum Spiel zu sagen? Kai, hast du noch irgendwas? Es war ein Trainingskick. Es war so richtig irrsinnig viel analysieren. Bringt jetzt auch nicht, ne?
Es ist, man muss noch fair zugestehen, das ist natürlich... ärgerlich ist, finde ich, dass du am Ende noch ein Gegentor kassierst, da du ich rechne da immer so, wenn du gegen Meppen schon einfängst, dann fängst du wahrscheinlich gegen Hannover 1 bis 2. So. Und ich finde, die Mannschaft muss unbedingt mal den Fokus darauf legen, zu 0 zu spielen, weil mit 1 bis 2 Gegentoren holst du halt in der Bundesliga jetzt gegen Hannover in meinen Augen zu 80% eben nicht mehr als ein Punkt. Ja, so gut die Offensive es auch ist und so sehr ich mich darüber auch freue, aber nochmal, die Defensive muss, der Fokus muss auf der Defensive liegen. Und wenn du jetzt einen Punkt gegen Hannover holst, obwohl du zwei Tore geschossen hast oder ein Tor geschossen hast, dann finde ich das ärgerlich. Ja, dann hast du wieder nach drei Spielen 5 Punkte. Und das ist eben nicht der Schnitt, den wir uns vorstellen. Und das ist halt dann eben dem geschuldet, dass du wieder zu viele Gegentore bekommen hast. Ja, und deswegen habe ich mich über das Gegentor, was so ein bisschen auch, ja, wahrscheinlich aneckt bei dem einen oder anderen in der Meinung, extrem aufgeregt. Man kann jetzt sagen, ey, entspann dich, bei 7-1 verteidigst du ja jetzt auch nicht so wie in der Bundesliga beim 1-0 oder 2-1 oder 0-0. Ja, aber nochmal, es kommt nicht darauf an, dass der HSV, wenn es um den Aufstieg geht, ja, die Spiele mit 3-1 oder 4-1 gewinnt, sondern es kommt darauf an, dass die Jungs jedes mögliche Gegentor verhindern. Und diese Gier hätte ich dann gerne noch deutlicher gespürt gegen Meppen und das Gegentor gern verhindert.
Du wärst wahrscheinlich so ein Trainer, der dann auf der Pressekonferenz gesagt hätte, wenn du HSV-Trainer wärst, dass du überhaupt nicht zufrieden mit dem Spiel bist und ja, dass das überhaupt nicht sein kann, dass man das Tor bekommt und bla bla bla. Genau, ne? Das war die klare Ansage in der Halbzeit, wir wollen hier zu Null spielen und Mission nicht erfüllt und irgendwie so, ja, genau. Wo alle denken, also, ey, komm mal klar.
Geht natürlich, genau, also ist natürlich immer ein schmaler Grat, dann so rein trainerpsychologisch machen das ja ganz viele Trainer, das berühmte Antizyklische, ja, also wenn die Mannschaft schlecht gespielt hat, verteidigen sie die Mannschaft, um eben das Selbstvertrauen zu stärken, und wenn die Mannschaft gut gespielt hat, versuchen sie krampfhaft auf dem Boden zu halten und eben das Haar in der Suppe zu finden, damit die Anspannung und das immer verbessern wollen da bleibt. Ist nach dem 7-1 natürlich immer die Gefahr, dass die Mannschaft auch sagt, ey, was labert der Alte eigentlich, wir haben hier 7-1 gewonnen und der geht uns jetzt hier auf den Sack, also gib mal lieber einen Tag frei. Also ist immer ein schmaler Grat, da muss man die Mannschaft dann kennen oder da muss der Trainer irgendwie halbwegs authentisch bleiben und nicht, die Spieler dürfen halt dann auch nicht merken, dass der Trainer da irgendwie eine Show abzieht.
BFM fragt, nächster Wunsch bzw. Worst Case Pokalgegner. Bist du eher so, gib mir die vierte Liga, damit wir sicher weiterkommen, oder gib mir das Spektakel?
Ich bin vierte Liga, damit wir sicher weiterkommen,
ja.
In dem Team.
Sehe ich auch so, erstmal gibt es nicht unrelevant Kohle, irgendwann auch hinterher ab Viertelfinale und so. Und plus du kannst dann auch mal ein paar schonen oder früher auswechseln, wenn es jetzt wieder so ein 7-1 ist. Da musst du sicherlich nicht so ans Limit gehen, als wenn du jetzt gegen Zweit- oder Erstligisten spielst.
Und nochmal, ich bin eben auch ein Verfechter, dass eine körperliche Anstrengung gepaart mit einem Sieg dich mehr für das nächste Spiel pusht als keine körperliche Anstrengung, aber auch kein Sieg. Also weißt du, ich glaube, auch wenn es anstrengend war, jeder Sieg macht dich stärker, größer, selbstbewusster, auch wenn du dann ein bisschen zu 5% fitnesstechnisch gehandicapt ist. Da müsste aber die medizinische Abteilung, die Fitnessabteilung, dass die Trainingssteuerung das auch so hinbekommen, dass man dann statt 10% Handicap oder 5% Fitnesshandicap im nächsten Ligaspiel 1 oder 2% Handicap hat, dass das nicht mehr so relevant ist.
Henrik Witt fragt, sollte Baldé auch in die Startelf gegen Hannover 96? Sagen wir mal, vorausgesetzt Dompe ist fit. Also wenn er nicht fit ist, dann ist es irgendwie relativ klar. Wenn er fit ist, würdest du sagen, Baldé sollte trotzdem spielen vor Dompe, oder würdest du Dompe lieber spielen lassen?
Ich würde Dompe lieber spielen lassen.
Dompe, ja. Ja doch, glaube ich auch, weil Baldé ist eher jung, Baldé wahrscheinlich dann, aber schon vielleicht in der 60. bringen, obwohl Dompe auch ein guter Einwechselspieler ist. Nee, Dompe spielen, sonst könnte auch irgendwie einen Hals haben, Teamchemie ist dann so ein bisschen und ich glaube Baldé ist happy, wenn er überhaupt erstmal reinkommt, also da schauen wir mal. Bene Gericke fragt, für wie viele Millionen würdet ihr Meffer ziehen lassen? Alles hat ja seinen Preis.
2,5.
Wenn du die Wahl hättest, für 2,5 kannst du entweder Reis oder Meffert verkaufen. Wen würdest du dann verkaufen?
Oh, schwere Frage. Was würdest du sagen? Muss ich kurz nachdenken, aber tendenziell Meffert eher.
Meffert.
Ich bin Meffert.
Ich auch, weil Reis vielleicht noch ein bisschen mehr wert werden könnte, weil er jünger ist und vielleicht noch krasseres Potenzial, obwohl Meffert natürlich der unumstrittenere Leistungsspieler ist, vielleicht noch ein bisschen wichtiger ist, sogar für diese Saison mit seiner Leistung. Naja, ich glaube, ich würde trotzdem, weil wir Poreba haben, würde ich dann sagen, eher Meffert weg, ja. Tatsächlich, ja. Und El Fatli. Dann haben wir noch. Ja, was?
Ja, ich finde so ein bisschen, wenn ich mir auch einen für die erste Liga mit dem Potenzial vorstelle. Also nochmal, Meffert, absolut zuverlässige Leistung. Ich bin ein absoluter Fan von ihm. Entschuldigung, falls das jetzt falsch rüberkommt, aber ich glaube, dass Dompe eben auch noch einer ist, der in der ersten Liga reinwachsen kann und Meffert dann da auch eher an seine Grenzen kommen würde als Dompe.
Das ist korrekt. Hat Gato schon seine Musik-CD erhalten? Nee, habe ich nicht. Also das wäre natürlich nochmal mega, wenn es da irgendwie die CD geben würde oder irgendwie einen Tipp, wo man die kaufen könnte, fragt nämlich Benson Simi. Dann, guck mal, Jan schreibt, ich vermisse Bones jetzt schon, ja, das tun wir natürlich alle. Ein anderer Jan schreibt, Helm-Peter als neues Podcast-Mitglied. Kai, könntest du dir Helm-Peter jede Woche geben?
Ah, ich glaube, Bones hatte schon so die gespaltenste Fangemeinde. Also manche lieben ihn und manche fanden ihn, glaube ich, irgendwie nicht so cool und haben ihn immer kritisiert. Aber Helm-Peter wäre da eine ganz neue Dimension. Also ich glaube, dass Helm-Peter, dass da gerade an den Hörern wirklich viele Leute denken, ach du Scheiße, was soll die blöde Idee denn? Und völlig die Nerven verlieren. Und andere ihn halt kultig finden und sagen, ist doch gerade für so ein Podcast-Format eine lustige Geschichte. Nein, ich finde Helm-Peter ich finde es legitim, ihn mal nach seiner Meinung zu fragen. Er ist nach wie vor oft beim Training und so weiter und eine HSV-Legende, kann man so sagen. Ich glaube aber, dass das inhaltlich
nicht Früher fand ich ihn inhaltlich tatsächlich gar nicht so schlecht. Also jedes Training reingezogen. Ich habe echt lange keine Videos mehr gesehen, weil er hat auch mal viel mit Facebook gearbeitet und das gucke ich mir nicht mehr an. Und bei Insta weiß ich nicht, ob er da ist oder nicht. Ja, wenn man es ernsthaft betrachtet, dann wahrscheinlich nicht, aber für eine Folge wäre es wahrscheinlich so wieder witzig mit seiner Sprache. Oh, ja, müssen wir ein bisschen mit meinem Vater und habe ich auch beim Training gesehen und bla bla bla. So. Dann, ich glaube, er kommt auch viel über die Optik mit seinem Fahrradhelm. Ja, aber ja, wäre auf jeden Fall eine Bereicherung, falls ihr da weitere Ideen habt, gerne her damit. Viele Fragen zu Vuskovic noch, Johnny auch, warum kommt das Urteil von Vuskovic nicht, irgendwas ist da doch faul oder wie sieht es aus beim Update von Vuskovic, Bauchgefühl teile ich von Johnny, dass da auch irgendwas faul ist.
Ja, ich glaube ein paar Monate muss man dem Ganzen noch geben, weil wie gesagt, ich glaube alles was mit Doping zu tun hat, wird erst recht nicht während der Olympischen Spiele und kurz danach geklärt. Wenn dann so ein bisschen die Olympischen Spiele nicht mehr im Fokus sind und auch, ne, jetzt sind ja noch die Paralympics bald und so weiter. Ich glaube, danach haben dann die Gerichte auch immer ein Interesse daran, das aufzuklären, ohne einen großen Image-Schaden zu haben.
Ja, obwohl die natürlich eigentlich sollte das ja schon zur Vorbereitung kommen, damit HSV planen kann oder spätestens zum ersten Spieltag. Ist schon alles sehr, 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 sehr wild und völlig willkürlich, was jetzt passiert. Aber wie wir in den Berichten von Olympia gesehen haben und gelernt haben, es ist die pure Willkür, was bei der NADA war da immer passiert. Also da muss man leider sich auf alles gefasst machen und auch auf richtig krasse Gemeinheiten, Ungerechtheiten. Ja, ich bin auf jeden Fall auf das Schlimmste eingestellt. Ich denke, Mario Vuskovic auch, das Team steht komplett hinter ihm. Ab und an werden immer Trikots nochmal hochgehalten. Also da muss man sagen, Daumen hoch. Und er scheint da sehr, sehr verwurzelt im Team zu sein. Wir können einfach alle nur hoffen, dass das positiv endet. Und wenn man dafür noch ein paar Monate in Kauf nehmen soll, dann soll es so sein. Aber es wäre wirklich ein Schlag ins Gesicht von meiner Wissenslage jetzt, wenn das nicht so wäre. Mai Psiaja fragt, welches System gegen Hannover? Mutig oder auf Sicherheit?
Ich finde, viele Hörer fragen ja oder erkennen ja die Handschrift von Baumgart nicht, weil Baumgart weder, also ne, was ist seine Handschrift? Die Flanken, ja, die Kopfbälle, die Standards, die jetzt stark sind, aber man erkennt ja nicht, stürmt der wild nach vorne oder mauert der? Ja, das ist ja immer so ein Mix also so ein gesundes Gleichgewicht, sage ich mal aktuell. Und dementsprechend ist Baumgart weder übermütig noch super vorsichtig, sondern so ein Mix dazwischen.
Ja, er stellt sich halt sehr auf den Gegner ein. In den letzten Spielen waren wir ja eher, ich sag jetzt mal, Sicherheit, ne? Also wenn wir geführt haben, dann gehen wir nicht aufs 2-0 oder wenn wir haben eher den Ballbesitz abgegeben, eher gewartet und auf Konter.
Passiver geworden.
Passiver so, da gab es dann ja schon, hatten wir letzte Folge ja auch gesagt, schon mal den ein oder anderen Aussage von dem Spieler so, wir haben uns da vielleicht zu passiv verhalten, Wo man dann auch dachte, puh, also wenn man das jetzt ganz anders lesen will, dann kann man das auch gegen den Coach lesen. Mhm. Wir hoffen das jetzt erstmal nicht, dass da so die Chemie so gut stimmt.
Aber lass uns dann, das war das Gerücht, über das ich sprechen wollte, ja, was es ja immer über jeden Trainer gab beim HSV bisher, und da interessiert mich mal deine Meinung. Mein Ziel ist mir nicht, weil wir sind ja dem HSV wohlgesonnen, ja, also das Ziel ist schon für mich, mit diesem Gerücht aufzuräumen oder das zu, ja, da darf jeder seine Meinung haben, aber das Ziel ist schon, dass diese Gerüchte eben nicht ständig im Umlauf sind. Also das Gerücht, was
perfekt, wir erreicht man genau, damit man es breit tritt. Genau.
Aber nee, um es mal zu sagen, dass dieses Gerücht willenlos ist. Also es erreichen uns ja immer wieder Gerüchte, dass sozusagen die Mannschaft mit Baumgart nicht kann, ja, oder die Mannschaft mit Walter nicht kann, oder die Mannschaft mit dem Coach, der gerade da ist, nicht kann. So, und jetzt war es eben wieder mal so, dass uns, ne, unsere Redaktion gesagt hat, du, wir kriegen diverse Stimmen, sagen, es können eigentlich nur noch ein paar mit Baumgart und die Stimmung wäre schlecht. Da glaube ich persönlich, dass es in der Saison, egal wie beliebt der Trainer ist, also auch bei Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann und so weiter, dass natürlich ganz normal ist, dass es auch mal Phasen gibt, wo das Tischtuch darf halt nicht zerschnitten sein, aber dass es auch Phasen gibt, wo die Mannschaft irgendwie einen Einlauf vom Trainer bekommen hat oder der Trainer irgendwie gerade bewusst versucht, Reibung zu verursachen, oder gerade nach dem Saisonstart, nach der Vorbereitung, wo sich alle den Arsch aufgerissen haben, sich eben auf 11 Spieler für die Startformation festgelegt hat, und dass es da unumgänglich ist, dass die Stimmung auch mal schlecht ist. So, das darf natürlich kein Dauerzustand sein, aber deswegen glaube ich, sind diese Gerüchte immer sehr willkürlich, ja, also weil, ja, es kann die Stimmung mal schlecht sein, das ist dann aber, wenn es mal eine Woche so ist, nach einer Niederlage oder so, dann ist das ja auch völlig legitim, und ja, die Stimmung kann auch mal nach dem Sieg schlecht sein, weil man Reibung verursachen möchte, um dann eben noch mehr aus sich rauszuholen, und deswegen, die meisten verbinden damit immer, die Mannschaft kann nicht mit dem Trainer, wenn eine schlechte Stimmung da ist, weißt du, was ich meine? Oder wie siehst du das?
Also ganz schwer. Da müsste man wirklich nochmal richtig tief in die Mannschaft irgendwie reinhorchen. Ich glaube auch, dass es verschiedene Phasen gibt. Und gerade wenn man Sachen anders macht, als sie vielleicht die Jahre davor da waren, dann ist erstmal so, hä, okay, wir müssen uns dann gewöhnen. Und so, hä, okay, das ist jetzt aber nicht so geil oder was soll das oder bla bla. Das ist erstmal schwierig, alle mitzunehmen. Kann das mal passieren, so wie du das schon mal so ein bisschen angedeutet hast? Es wäre schon uncool, wenn man die Leute gar nicht mitnehmen kann und gar nicht von der Spielidee überzeugen kann, oder irgendwie war sicherlich nicht der Plan, sich so komplett zurückzuziehen, so, dann kann die Mannschaft das vielleicht nicht so richtig umsetzen, ist dann unzufrieden und sagt, der Plan war da aber scheiße, wir hätten es doch von Anfang an andersrum gemacht. Wenn man da am Anfang viel gewinnt, hilft das natürlich. Jetzt haben wir 3 Spiele, 2 Siege, ein Unentschieden. Wenn man das jetzt so mal sieht, ist es gar nicht so negativ. Ich werde da jetzt mal verstärkt drauf achten in den nächsten Tagen und Wochen und mir mal so mein eigenes Bild da, auch mal so die Interviews, also nicht nur was geschrieben, das kann man mal falsch verstehen, sondern auch mal so die Sprechinterviews, mir das mal alles anhören.
Wobei die Interviews ja auch immer sehr emotional sind nach so einem Spiel, ne? Und dann sehr abhängig von der Liga und von der, aber gucken wir mal.
Was ja eigentlich ganz cool ist. Wir haben mit den 9 Trikots gespielt, die roten. Wie fandest du die? Ich fand die gar nicht so schlecht, muss ich sagen.
Ja, ich muss mich noch dran gewöhnen. Also ich fand sie jetzt so eher durchschnittlich, 3.
Eine 3, okay. Dann schreibt Heiko, heuer Fernandes-Trikot war klasse. Das habe ich gar nicht vor Augen. Werde ich mir nochmal angucken. Lemmy schreibt, Glatzel Freitag starten lassen, ja, nein.
Gute Frage.
Man könnte natürlich
eigentlich
mit 2 Spitzen, ja. Königsdörfer könnte auch auf die Außen.
Eigentlich immer ja, aber ich glaube, wenn der Kollege die Krankenakte, der hat sich ja letzte Saison schon sehr durchgeschleppt, ich würde ihm jetzt doch nochmal einmal, gerade jetzt doch, würde ich sagen, gib ihm nochmal ein Spiel mehr Pause. Kann übrigens zu schlechter Stimmung führen, dass er sagt, was soll das, ich will spielen. Aber ich glaube, dass wir im Moment offensiv Königsdörfer gut in Form haben, Selke haben. Ich würde ihm nochmal ein Spiel Pause geben und ihn dann danach aufstellen. Oder ihn früh einwechseln, wenn du merkst, wir brauchen ein Tor bei Rückstand. Ich würde ihm tatsächlich einmal den Körper nochmal schonen.
Also wenn der ab der 60. reinkommt, dann spielst du ja noch ein Drittel sozusagen und das entscheidende Drittel mit ihm. Ne? Also da, wenn du ihn von Anfang an spielen lässt, dann musst du ihn womöglich 60. runternehmen. Dann bist du im entscheidenden Drittel ohne Glatzel. Also das ist auch immer so ein Abwägen, finde ich. ja, ich muss ihn jetzt auch nicht von Anfang an bringen. So wie es, ja, wie der Medizinmann mir das dann irgendwie raten würde, so würde ich das dann auch machen. Die Optionen sind ja zum Glück da. Also es ist nicht, dass wir ihn komplett brauchen. Ansonsten hätten wir, ich sage jetzt mal, Nemeth, der in letzter Saison 0 Tore geschossen hat. Da hätte ich auch so Bauchschmerzen, aber nö, so weit, so gut. Ja, dann würde ich sagen, KI, schauen wir mal, was das Hannover-Spiel so bringt. Wir spielen auswärts am Freitag, meine ich. Ja, 18.30 Uhr. Die Zeit, ne, immer ob es 18.30 Uhr ist, kriegt das jedes Mal. Aber 18.30 Uhr, ah, guck mal hier, Tipico-Quote 2,5 auf Auswärtssieg. Also ja, da kannst du noch Kohle machen.
Also es scheint keine klare Sache zu sein.
Hannover auch, 2,5 Sieg. Die Buchmacher sind unentschlossen.
Kein gutes Zeichen.
Ja, aber wir werden sehen, dann hören wir uns nächsten Montag mit Muchel wieder, vielleicht auch schon mit ein, zwei anderen Updates, die wir dann geben können. Und wir hoffen auf 3 Punkte, damit über alle Gerüchte ein wenig Ruhe einkehrt. Vielleicht mal mit dem Tor von Glatzel. Oh, ist auch eigentlich scheißegal, wer die Tore schießt. Hauptsache irgendwie gewinnen. Wie ist dein Tipp, Kai?
2-1 HSV. Und das Krasse an dem Spiel wird sein, sie laufen zu Baumgart und um Armin beim Tor.
Ja, krass.
Also völliges Gerücht.
Oder so ein dreckiges 1-0. Lange obwohl, ja, zu 0 wäre gegen den Trend, wie du schon richtig gesagt hast. Ein Tor muss man leider mit rechnen. Hoffen wir mal, dass Heuer Fernandes gut hält, ne? Ich denke, wir sind alle.
Tut er im Moment.
Aktuell Team Heuer Fernandes, dass er nicht rausrotiert wird. Momentan spricht alles für ihn. In diesem Sinne, nur der HSV.
Nur der HSV.